Die Reis-Hypothese. Die Offenheit gegenüber anderen scheint je nachdem, wo man sich in der Welt befindet, unterschiedlich zu sein. Ich habe an vielen verschiedenen Orten gelebt und gearbeitet, und nicht nur mir ist aufgefallen, wie freundlich und offen manche Völker im Vergleich zu anderen sind. Im Vereinigten Königreich sind die Schotten, die Iren, die Waliser und die Bewohner des Nordens für ihre Freundlichkeit bekannt, während die Londoner im Süden viel zurückhaltender sind und seltener mit Fremden sprechen. In den USA sind die Südstaatler für ihre Gastfreundschaft bekannt, wohingegen die Bostoner und New Yorker als unhöflich gelten. Natürlich handelt es sich hierbei um grobe Verallgemeinerungen, aber es scheint durchaus regionale Unterschiede zu geben, die darauf hindeuten, dass die Umgebung unser Verhalten gegenüber anderen Menschen beeinflusst. Eine repräsentative Stichprobe mit 400.000 Einwohnern des Vereinigten Königreichs ergab, dass in weiten Teilen Schottlands sowie in Gebieten im Norden und im Südwesten Englands und in East Anglia ein hohes Maß an Umgänglichkeit vorherrschte, was darauf hindeutet, dass überproportional viele Bewohner dieser Gebiete freundlich, vertrauensvoll und nett sind. Die niedrigsten Werte für Verträglichkeit hingegen waren vor allem im Zentrum Londons sowie im Großraum London zu finden, was darauf schließen lässt, dass ein vergleichsweise großer Anteil der dort ansässigen Bewohner unkooperativ, streitsüchtig und reizbar ist. Was für das Vereinigte Königreich gilt, trifft auch auf andere große Länder mit großer Bevölkerung zu, wie die USA oder China. Die Menschen sind zwar alle ein und dieselbe Spezies, aber das Verhalten in den verschiedenen Regionen der Welt variiert beträchtlich. Warum gibt es diese geografischen Unterschiede? Ziehen Menschen, die mehr oder weniger freundlich sind, an den jeweiligen Ort? Oder ist es die Kultur und die Umgebung, die Menschen erst freundlich macht? Es ist nicht leicht, diese Frage zu beantworten, denn Kultur, Geschichte, Politik und eine Vielzahl anderer Faktoren tragen zur Psychologie des Zusammenlebens von Menschen bei, aber es gibt einige interessante Befunde. Als Student der Verhaltenswissenschaften brachte Thomas Thalhelm seine Doktorandenzeit in China, einem riesigen Land mit über 1 Milliarde Menschen. Zunächst lebte er in Guangzhou im Süden des Landes und stellte fest, dass die Menschen dort, wenn er ihnen zufällig im belebten Supermarkt begegnete, angespannt wirkten, Blickkontakt vermieden und verlegen davonschlurften. Sie waren Fremden gegenüber schüchtern und stets darauf bedacht, Konflikte zu vermeiden. Als Thalhelm jedoch Harbin im Norden Chinas besuchte, stellte er fest, dass sich die Menschen dort ganz anders verhielten. Sie waren wesentlich souveräner und zudem konfliktbereit und kontaktfreudig. Warum waren die Menschen in den beiden Regionen so unterschiedlich? Thalhelm stellte eine Broaden-and-Bale-Theorie auf, die sich auf die Unterschiede in der Landwirtschaft stützt. Bei seinen Überlegungen zu China stellte er fest, dass die Bauern südlich des Yangtze-Flusses, wo das Klima wärmer und die Niederschläge ergiebiger sind, seit mindestens 10.000 Jahren Reis anbauen, während nördlich des Flusses Weizen angebaut wird. Diese beiden Kulturpflanzen unterscheiden sich erheblich in der Art und Weise, wie sie angebaut werden. Reis ist doppelt so arbeitsintensiv wie Weizen und muss bewässert werden. Ein Bewässerungssystem vervierfacht den Reisertrag, aber es übersteigt die Möglichkeiten eines einzelnen Bauern, ein solches zu bauen oder zu unterhalten. Eine einzelne Familie hat nicht genügend Arbeitskräfte, um vom Reisanbau zu leben, sodass der Erfolg von den gemeinsamen Anstrengungen der Bauern abhängt. Auch die Bewässerung muss geteilt werden, da benachbarte Betriebe mit demselben Wasser versorgt werden. Daher erfordert der Reisanbau, anders als der Weizenanbau, Kooperation und schafft gemeinsame Verantwortung und gegenseitige Abhängigkeit. Hatten diese unterschiedlichen Anbaumethoden womöglich Einfluss auf das Verhalten der Gemeinschaften? Als er verschiedene psychologische Parameter für unterschiedliche Denkstile untersuchte, konstatierte Thalhelm, wie erwartet, eine Weizen-Reiskluft, wobei die Menschen aus den Weizenanbaugebieten im Norden höhere Werte im Bereich des psychologischen Individualismus aufwiesen. Individualismus betont das Individuum und seine Rechte, seine Unabhängigkeit und seine Beziehungen zu anderen Individuen. Um den impliziten oder unbewussten Individualismus zu messen, wurden die Probanden aus den Weizen- und Reisanbaugemeinden gebeten, Kreise in einem Netzwerk zu zeichnen, das sie selbst und ihre Freunde in einem sogenannten Soziogramm darstellt. Als die Befragten aus den Weizenanbaugebieten gebeten wurden, ein solches Soziogramm zu zeichnen, zeichneten sie sich selbst größer als ihre Freunde, während diejenigen aus den Reisanbaugebieten sich selbst kleiner als ihre Freunde zeichneten. Typischerweise sehen Menschen aus individualisierten Ländern wie den USA und dem Vereinigten Königreich sich selbst als größer an, während Menschen aus kollektivistischen Gesellschaften wie Japan, in denen die Tendenz besteht, sich als Mitglied einer größeren, familiären oder sozialen Gruppe und nicht als isoliertes, unabhängiges Wesen zu sehen, sich selbst als kleiner ansehen. Das Denken in den individualistischen Weizenanbaugebieten war auch analytischer und fokussierter als das Denken der Menschen aus den kollektivistischen Reisanbaugebieten. Dieses Muster war nicht auf China beschränkt. Die gleiche agrarpsychologische Kluft wurde auch in Indien festgestellt, ebenfalls ein großes Land mit Reis- und Weizenanbau in unterschiedlichen geografischen Regionen. Auch andere Parameter außerhalb des Labors entsprachen dem Muster des Individualismus in den Weizenregionen und des Kollektivismus in den Reisregionen. Die Scheidungsraten sind in individualistischen Gesellschaften in der Regel höher, und dies war auch in den Weizenanbaugebieten Chinas der Fall. Sogar das Verhalten der Menschen in der Öffentlichkeit, wenn sie sich mehr oder minder unbeobachtet wähnten, zeigte diesen Unterschied zwischen Individualismus und Kollektivismus. Talhelm und seine Kollegen gingen in verschiedenen nord- und südchinesischen Städten in lokale Starbucks-Cafés, um das natürliche Verhalten der Kunden im Café zu beobachten. Menschen aus den nördlichen Weizenregionen saßen häufiger allein, 35%, als in den südlichen Starbucks-Filialen, 20%. Die Forscher stellten dann in den verschiedenen Starbucks-Filialen absichtlich Stühle auf, die den Gang teilweise blockierten, und sahen sich dann an, wie die Kunden auf das Hindernis reagierten. Auf der Grundlage der vorangegangenen Beobachtungen wurde vorhergesagt, dass Menschen aus individualistischen Kulturen eher Elemente der Umgebung verändern würden, um die Situation zu ändern, während Kunden aus kollektivistischeren Kulturen eher sich selbst ändern würden, um sich der Situation anzupassen. Nur 3 von 100, 3% der Kunden aus der Reisregion verschoben die Stühle. Alle anderen zwängten sich lieber durch die Lücke, wohingegen 20% der Kunden aus den Weizenregionen die Stühle aus dem Weg räumten. Da der Individualismus eines der wichtigsten Merkmale der westlichen Industrienationen ist, wird seine Zunahme mit dem Wirtschaftswachstum in Verbindung gebracht. Die Reishypothese erklärt jedoch, warum Individualismus nicht einfach als Folge des individuellen Wohlstands durch Modernisierung zu sehen ist. Einige der wohlhabendsten Länder der Welt sind ostasiatische Reisanbauländer wie Japan, Taiwan, Südkorea und Singapur. Sie sind weniger individualistisch, als sie es angesichts der im Rest der Welt anzutreffenden Muster sein sollten. Der gemeinsame Faktor dieser Länder ist, dass sie alle traditionelle Reiskulturen sind oder von Völkern mit Reiskultur besiedelt wurden. Hervorzuheben bleibt, dass die Studienteilnehmer nicht selbst Landwirte waren, sondern die Nachkommen von Familien, die in diesen Gemeinschaften aufgewachsen waren. Hier ist nicht die Genetik am Werk, sondern das Ergebnis der elterlichen Erziehung und der Kultur. Die beobachteten Unterschiede wurden während der kindlichen Entwicklung weitergegeben, aber der elterliche Einfluss ändert sich, da sich die Welt öffnet und man mehr mit anderen Ansichten konfrontiert wird. Eine aktuelle Studie über britische Einwanderer aus Bangladesch der ersten Generation und britische Bangladeschi der zweiten Generation, die im Vereinigten Königreich aufgewachsen sind, zeigt, dass der traditionelle Kollektivismus der Einwanderer zwar vertikal an ihre Kinder weitergegeben wird, die Kinder jedoch auch horizontal von ihren Mitschülern und durch die allgegenwärtigen sozialen Medien individualistischere Denkweisen annehmen.